Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Es ist ein seltsames Gefühl heute Morgen. Vor 43 Jahren bin ich in dieser Kirche ordiniert worden am Ostersonntag und sie war voll. Und heute sind die Bänke in der Mehrzahl. Und viele von damals, viele vertraute Gesichter fehlen. Manche nur heute wegen der Pandemie, andere, weil sie uns vorausgegangen sind. Und dennoch Ostern. Und auch wenn alle Gottesdienste in dieser Welt ausfallen würden, Ostern. Christus ist auferstanden. Das ist die Botschaft der Nacht von Ostern, das ist die Botschaft dieses Tages heute. In vollen Kirchen, in leeren Kirchen, unter dem weiten Himmel, irgendwo in der Welt. Und bei uns. Und darüber dürfen wir uns freuen. Das dürfen wir uns gegenseitig zusagen. Christus ist auferstanden, der Weg durch den Tod ist frei, auch für uns. Durch ihn. Tod und Sterben sind nicht die Endstation. Es geht weiter. Aber nun hören wir heute Morgen auf ein Predigtwort, ausgewählt von der Weisheit der Perikopenkommission, das auf den ersten Blick so endlos weit weg ist von Ostern, das uns zurückführt in den Anfang Israels, in die Flucht aus Ägypten, in die Ausweglosigkeit am Schilfmeer. Was hat diese alte Geschichte mit Ostern zu tun? Wir hören: Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, dass er den Israeliten nachjagte. Aber die Israeliten waren mit erhobener Hand ausgezogen. Und die Ägypter jagten ihnen nach, alle Rosse und Wagen des Pharao und seine Reiter und das ganze Heer des Pharao, und holten sie ein, als sie am Meer bei Pihariot vor Baal-Zephon lagerten. Und als der Pharao nahe kam, hoben die Israeliten ihre Augen auf und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn und sprachen zu Mose: Waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe. Wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Eine Verfolgungsjagd. 600 Streitwagen mit Elitetruppen. Keine Chance für Israel. Sie sind geliefert, ausgeliefert, das Meer vor Augen und die Streitmacht Pharaos im Rücken. Sie sitzen in der Falle. Jetzt gibt es nur noch ergeben, betteln um Gnade, betteln darum, wieder in Ägypten dienen zu dürfen. So steht Mose am Schilfmeer. die heranstürmenden Elitetruppen im Rücken, das Geschrei des Volkes in den Ohren und den Tod in den Wellen vor den Augen. Und sie schreien Mose entgegen: Du bist unser Unglück. Du hast uns das bisschen Leben gestohlen, das wir hatten. Wir haben es schon immer gewusst, es kann nicht gut gehen mit dir und deinem Gott. So schreien sie Mose an, klagen ihn an und meinen doch Gott. Den Herrn, der in der Feuersäule und der Wolkensäule ihr Schutz ist, der sie führt und leitet, hier am Ufer fühlen sie sich ganz und gar Gott verlassen. Ausweglos, ausgeliefert. Sie haben ihr Ende vor Augen, jetzt hilft nicht einmal mehr beten. Da ist kein Weg zu sehen. Kein Weg. Aber es müsste doch einen geben, um dem Tod im Nacken zu entgehen. Seit Jahr und Tag steht die Mose-Figur in unserem Gebetskämmerchen. Geschnitzt von Kaschmir Kowalczyk aus Mooreiche und Lindenholz. Ein Künstler, der im Koma eines schwersten Unfalls eine Christusvision hat und seitdem nur noch biblische Figuren schnitzt. Unser Mose steht da, die Hand nach vorne ausgereckt und den Blick nach oben gerichtet. Nicht auf einen Weg, den er nicht weiß. Nach oben. Er hat in unserem Kämmerchen viele Tränen gesehen und viele Klagen gehört und viele Fragen aushalten müssen. Und immer steht er da, in der immer gleichen Haltung, unverändert der Blick nach oben, die Hand nach vorne. Da geht es lang. Und er hat die vielen Fragen gehört, die uns manchmal umgetrieben haben durch die Jahre hin. Nicht erst in den Zeiten der Pandemie ist das Leben fragwürdig geworden. Es war es schon immer. Gestern habe ich zu meiner Frau gesagt, manchmal verstehe ich die Welt nicht mehr. Wundert mich das eigentlich? Oder war es nicht schon immer so? Und ich habe nur geglaubt manchmal, dass ich sie verstehe. Aber da sind die Fragen und sie bohren und sie nagen und sie quälen einen manchmal. Wo ist Gott? Wo ist er? Schaut er weg? Kann er nicht eingreifen? Will er nicht eingreifen? Hat er die Lust an seiner Welt verloren? Ein Weggefährte seit vielen Jahren hat es in einem bewegenden Lied gesungen. Du fragst, wer braucht so einen Gott, der nichts tut in der Menschennot und sie darin erfrieren lässt? Du fragst, wie ich es fassen kann, dass Gott so viele Frau und Mann von Folterhand krepieren lässt. Ich fasse es nicht und glaube doch, es ist auch nicht zu fassen, wenn Jesus schreit, mein Gott, warum nur hast du mich verlassen? Du fragst, wie hältst du das nur aus, an diesen Gott zu glauben? Ich halt's nicht aus und lass mir doch die Zuversicht nicht rauben. Es kommt der Tag, da finden wir das leere Grab des Lebens. Da wischt Gott alle Tränen ab. Wir lieben nicht vergebens. Ich lese uns unser Predigtwort weiter. Da sprach Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wieder sehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, und stellte sich hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und dort war die Wolke finster, und hier erleuchteten sie die Nacht, und so kamen die Heere die ganze Nacht einander nicht näher. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken, und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Unser Mose, nicht zurückschauen, immer nur nach vorne. Mose am Ufer, kein Blick zurück, die Befreiung Israels am Schilfmeer, eine Nacht- und Nebelaktion Gottes, ohne irgendeine Unterstützung Israels herbeigeführt. Sie haben nichts dafür getan, auch Mose nicht, trotz seiner erhobenen Hand. Mose tut ja nur, was er geheißen wird. Er reckt die Hand aus über das Meer, mehr nicht. Es ist nicht Mose, der das Meer teilt. Es ist der Herr, der den starken Ostwind sendet. Unser Bibelwort sagt, es ist ein Engel, der hier aktiv ist. Beides zugleich. Schutz nach hinten, Wegweiser nach vorne. Wann ist das alles geschehen? Zwischen Tag und Traum? Im Halbdunkel der Dämmerung? Es hängt nichts an der Uhrzeit, nichts am genauen Datum, nur daran, Gott hat gehandelt. Wir heute feiern Ostern, das Fest des Reiches Gottes, der Auferstehung. Ein Fest zwischen Tag und Traum. Das Anbrechen einer Nacht, als ganz Jerusalem schläft und die ganze Welt schläft. Ostern, das ist die Feier des Weges, der durch den Tod hindurch zum Leben führt. Jesus sagt einmal, wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Wer sich vor dem Dunkel des Todes zurückdrehen wollte, der würde den Weg nach vorne versäumen. Der Tod ist keine Sackgasse mehr. Er ist der Durchgang zum größeren Leben. Im Osterevangelium, keiner ist in der Nacht dabei gewesen. Das scheint ja so zu sein, wenn Gott seine Dinge tut, dass wir sie verschlafen. So war es auch an Weihnachten. So ist es an Ostern. Alle haben den größten Augenblick der Weltgeschichte verschlafen, verpasst. Nur ein Engel ist Zeuge. Und er sagt, was keiner gesehen hat. Der Herr ist auferstanden. Der Tod ist zerbrochen. Es geht weiter in das größere Leben hinein. Die Perspektive Gottes mit unserem Leben ist größer als das, was wir vor Augen haben. Das gilt auch in diesen Zeiten der Pandemie. Und deshalb muss man sie nicht leugnen wie ein paar durchgeknallte Typen wie Thomas Berthold und Co. Gott sieht mehr Leben, als wir sehen. Mehr als diese paar Jahre. Seine Perspektive für uns hat den weiten Horizont der Ewigkeit. Wie wir uns das vorstellen können, ich liebe diese Szene, die ist wie im Film. Drei alte Männer sitzen am Ufer des Meeres und hinten am Horizont ziehen Schiffe ihre Bahn. Und je näher sie dem Horizont kommen, umso kleiner werden sie und schließlich verschwinden sie hinter dem Horizont. Da sagt einer von den dreien, so ist es auch mit dem Tod. Wir verschwinden aus dem Blickfeld der Lebenden, aber hinter dem Horizont sind andere Augen, die uns kommen sehen. Hinter dem Horizont werden wir erwartet. Hinter dem Horizont geht es weiter. Von diesem größeren Horizont unseres Lebens redet Ostern um der Auferstehung Jesu Christi von den Toten willen. Von diesem größeren Horizont redet die Erzählung, mit der ich schließen möchte. Ich habe sie geklaut bei einer unglaublich guten Autorin, Susanne Niemeyer, vom Himmel. In einer Nacht im Juli, in einer ganz normalen Nacht, in der die Grillen zirpen und die Gräser rauschen, sterben ein Mann, eine Frau und ein Kind. Dunkelheit umfängt sie und keiner von ihnen weiß, was werden wird. Sie sind schließlich noch nie gestorben. Nach einer Weile gewöhnen sich ihre Augen an die Schwärze und am Ende, ganz am Ende ihres Blickfeldes, meinen sie, ein Licht zu sehen. Sicher eine Sinnestäuschung, denkt der Mann. Ganz schön weit weg, denkt die Frau. Das Kind denkt gar nichts. Es geht einfach los. Wenn man in der Dunkelheit einem einzigen Licht folgt, kann man sich nur schwer verirren. Es ist ja sonst nichts da. Deshalb, und weil ihnen nichts anderes übrig bleibt, gehen auch der Mann und die Frau los. Sie kommen an ein Haus. Es ist aus Träumen erbaut. Seine Fenster strahlen golden. Die Tür steht offen. Über der Tür hängt ein Schild. Himmel steht darauf. Wie albern, denkt der Mann. Er war sein Leben lang pragmatisch veranlagt und dachte nicht daran, das jetzt aufzugeben. Als ob der Himmel ein Haus sein könnte. Wie sollen denn da alle hineinpassen? Und er fühlte sich in dem bestätigt, was er schon immer gewusst hatte, dass es keinen Himmel geben kann, weil ein Himmel unlogisch ist. Also geht er weiter und verliert sich im Dunkel der Nacht. Auch die Frau bleibt zögernd vor dem Haus stehen. So hat sie sich das nicht vorgestellt. Die offene Tür verwirrt sie. Kann denn hier einfach jeder rein? Und wieso muss man selbst eintreten? Gibt es niemanden, der einen hineinbittet? Wo ist Gott? Die Frau hat gelernt, dass er sie empfangen würde, dass es ein Himmelstor gäbe und Engel. Und nun ist alles ganz anders. Die Frau ist sehr enttäuscht. So enttäuscht, dass sie sich weigert, hineinzugehen. So nicht, sagt sie, geht weiter und verliert sich im Dunkel der Nacht. Das Kind hat viel Zeit gehabt, sich den Himmel auszumalen. Es war lange sehr krank gewesen, wenn es im Bett lag, stellte es sich Einhörner vor, die unter Bananen Palmen grasten. Manchmal ritt es auf einem Adler. Das hat Tolkien gelesen. Engel begegneten ihm, die ebenfalls fliegen konnten und auch singen. Großmutter war dort und Stups, sein allererster Hund. Im Himmel gab es genug zu essen, auch die Sachen, die es jetzt nicht mehr essen konnte, weil sein Hals beim Schlucken wehtat und rot und entzündet war. Manchmal träumte das Kind davon, wie es eine riesige Brezel aß. Dann wieder schwamm es im Meer, ohne müde zu werden. Jeden Tag träumte das Kind einen anderen Traum. Und alle waren schön. Deshalb ist es nicht erstaunt, vor einem Haus zu stehen. Wer auf Adlersfedern Flügeln reitet, der betritt auch ein Haus, dessen Fenster leuchten. Neugierig geht es hinein, du siehst ihm hinterher, bis es verschwindet, aufgenommen ins Licht. Das wünsche ich uns, dass wir werden wie die Kinder in unseren Träumen und uns wagen, in den Himmel zu gehen, der für uns offen ist. Der auferstandene Jesus Christus hat uns den Weg durch den Tod frei gemacht, den Weg in den größeren Horizont des Himmels. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen und Begreifen, der bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen.